Also ich habe mit 47 angefangen zu slammen.
Ja.
Und ich habe vor meinem 10. Poetry Slam begriffen, dass wenn du gewinnen willst, dass du ganz wenig Freude hast. Und Freude ist für mich etwas sehr Wichtiges im Leben. Ich glaube, es gibt noch etwas, und zwar, das wird vielleicht nicht offensiv angesprochen, aber es wird offensiv gefühlt. Das Schönste, was dir passieren kann, ist, wenn du mit so einem Abend, bei dem du noch gewonnen hast, das Gefühl hast, alle haben es dir gegönnt. Und da kannst du nicht absichtlich hinkommen. Da kommst du hin, weil du dich dahin lebst. Ich schenke niemand einen Sieg. Ich habe meinem Sohn nicht ein Mensch ärger dich nicht Sieg geschenkt. Und ich schenke niemand einem Sieg. Also wer gegen mich gewinnt, der hat gegen mich gewonnen.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Atem trifft. Ich bin heute in Karlsruhe im ehrwürdigen Koi. Hier findet immer der Poetry Slam statt. Und ich habe eine Poetry Slam-Legende, einen Mann, der das schon sehr, sehr lange macht, für ein Interview gewonnen. Stefan Unser. Hallo.
Hallo.
Ich stelle meinen Gästen am Anfang immer eine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
Wo komme ich her? Ich wohne in dem Dorf, in dem ich geboren wurde. Ich komme aus Malsch, südlich von Karlsruhe. Und wenn ich auftrete, müssen das auch viele Moderatoren genauso ansagen. Also Malsch. Wie war die zweite Frage?
Was machst du?
Was ich mache, ich lebe. Ich lebe mit den Möglichkeiten, die ich im Moment gerade habe. Das heißt, ich bin im Moment in der IT tätig. Ich habe eine wunderbare Frau. Ich mache Poetry Slam. Ich organisiere Slams. Ich trete selbst auf. Und ja, wo will ich hin? Das ist die beste Frage. Ich will nirgendwo hin.
Also du bist zufrieden da, wo du jetzt bist.
Ich bin seit vielen Jahrzehnten immer sehr zufrieden. Und das heißt nicht, dass sich da was verändert. Da verändert sich sehr viel. Aber ich gewinne nicht etwas, weil ich das will, und ich krieg nicht etwas, weil ich das will, sondern das ergibt sich von alleine.
Also glaubst du an Schicksal?
Ein bisschen ja. Also Schicksal insoweit, wenn es dein Schicksal ist, am Rasenmähen keine Freude zu haben, liegt das nicht am Rasenmähen und am Rasen, sondern an dir. Weil ich Leute kenne, die am Rasenmähen Freude haben. Also kann weder der Rasen noch der Rasenmäher was dafür, sondern einzig und allein du. Und das hat ein Schicksal. Wenn du jedes Mal an irgendetwas was Schlechtes findest, dann wirst du sehr viele schlechte Dinge finden in deinem Leben. Und wenn du an vielen Dingen Freude hast, wirst du halt an vielen Dingen Freude finden.
Aber ist es so, dass du dann die negativen Dinge ausblendest, oder gehört das zu einem vollen Leben dazu, dass man das Positive und Negative gleichwertig dazugehörig sieht?
Das gehört definitiv gleichwertig dazu, weil nur als Beispiel, ich habe jetzt vier Verwandte über 80 Jahre. Und zwei davon sind meine Eltern, das sind beide pflegebedürftig. Und ich habe letztes Jahr, weil das halt nicht anders ging, einmal über 6, 7 Wochen jeden Abend meinen Vater ins Bett gebracht, weil er nicht alleine ins Bett kam, aus dem Rollstuhl. Und das war schon ein bisschen belastend, aber es war auch ein bisschen schön. Weil du fühlst dich gut. Also du fühlst dich gut, wenn du jemand helfen kannst und helfen kannst.
Also du fühlst dich gebraucht dann.
Das Gebrauchtfühlen ist es gar nicht. Ich glaube, das ist das, was in dem Moment zwischen zwei Menschen entsteht. Es fühlt sich gut an, jemand zu helfen oder in dem Moment zu wissen, wie sehr sich der andere freut, dass du das jetzt tust. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt das Bedürfnis hätte, überall gebraucht zu werden. Ich freue mich sehr oft, wenn man mich nicht braucht.
Aber bei Menschen, die dir etwas bedeuten, da ist es wahrscheinlich
Ja, ich habe
wichtiger,
ja
gebraucht zu werden oder das Gefühl zu haben, dass.
nicht mal das, sondern es ist einfach, man hat ja Ideen. Jeder hat ja Ideen von irgendwas. Und natürlich wäre es für mich viel schöner gewesen, wenn er allein ins Bett kommen würde noch. Und meine Geschwister konnten es nicht machen, also habe ich es gemacht. Und wenn es dich nicht belastet, sondern wenn du noch ein bisschen Freude dran hast, dann ist es schön.
Und wie ist es allgemein, weil ich bin jetzt 30 geworden und bei mir ist es noch nicht so wirklich präsent, aber ich mache mir schon Gedanken darüber, wie es sein wird, wenn meine Eltern alt sind und wenn sie nicht mehr so fit und so agil sind wie jetzt. Ist es, wie hast du diesen Prozess miterlebt und wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, das Traurigste daran war zu sehen, wie sich derjenige, man stirbt ja nicht an einem Tag. Der Tod ist ja etwas, das über Wochen, Monate oder Jahre sich genauso entwickelt, wie sich andere Dinge entwickeln. Und ich glaube, das Traurigste daran war zu sehen, wie schwer es einem Menschen fällt, sich von allem stückweise zu verabschieden. Vom Autofahren, von der Möglichkeit, Dinge zu tun. Und wenn du dann merkst, dass der traurig ist, auf der anderen Seite ist es so, mittlerweile sehe ich auch, wie sich jetzt zum Beispiel mein Vater über Dinge freut, die halt noch funktionieren. Und wenn jetzt, so wie letzt abends, ein UEFA-Cup-Spiel ist und ich sag, du, ich komme und bring dich ins Bett, weil die Pflegerin halt normalerweise um 9:30 Termin hat und sagt, um 9:30 wird ins Bett gelegen. Und wir gucken dann zusammen ein Fußballspiel an. Da haben halt mehrere Leute Freude dran.
Bist du Fußballfan oder?
Ja.
Ja, dein Vater auch. Was für ein Spiel war das? Wer hat gespielt?
Das war Frankfurt gegen Benfica im Halbfinale UEFA Cup.
Wie ist es ausgegangen?
Das Hinspiel 4:2 verloren, wir haben beide angeguckt und das Rückspiel 2:0 gewonnen.
War
Das
es gut?
heißt,
Spiele
Frankfurt,
spannend
ja,
oder?
großartig.
Großartig. Ja. Ja, ich bin schon vor langem aus dem Fußballschauen ausgestiegen. Ich war früher Kaiserslautern-Fan. Das war noch zu der Zeit, als sie in der ersten Liga gespielt haben, auch Meister wurden. Und dann wurde es immer schlechter und schlechter und jetzt
Ja,
mittlerweile.
jetzt kann sich der Fan zeigen.
Ja. Aber das Stadion, das ist immer noch voll. Also der Betze, der dritte
Das
Liga,
ist
das ist, die Fans sind fantastisch. Das ist diese Treue, die den Verein halten, das ist Hammer. Ja, kommen wir zum Thema Treue. Treue, du bist schon sehr lang dem Poetry Slam treu. Seit wann slamst du? Seit wann war dein erster Auftritt?
mein erster Auftritt war am 14.04.2010 vor viel zu viel Publikum.
Wo?
Also ich habe hier im Kuhi den ersten Slam gesehen und dachte in so einem Art Mutanfall, ich melde mich jetzt einfach irgendwo an und probiere das einmal aus. Und es war die Feuerwache in Mannheim und es waren an dem Abend über 600 Leute da. Aber es war auch Lars Ruppel da und Sebastian 23 und Daniel Wagner. Also es war ein schöner Abend.
Wie war er für dich? Also warst du sehr aufgeregt oder warst
Ich
du
war so
entspannt?
aufgeregt, dass ich kaum noch von der Bühne runterkam.
Aber auf die Bühne drauf,
Ja,
das
das
ging.
war kein Problem.
Okay.
Und aber ich war hinterher fix und fertig. Und gemessen an dem Auftritt würde ich sagen, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich noch einen zweiten Versuch.
Und wieso kam dann doch der zweite?
Wahrscheinlich aus ähnlichem Grund wie beim ersten. Ich wollte nie auf eine Bühne und ich konnte mir das auch nie vorstellen.
Ja.
Aber als ich gesehen habe, was beim Poetry Slam passiert und dass da Menschen auf die Bühne können oder dürfen, die das eigentlich gar nicht können. So, und das ist
Ja.
ja, das ist so frei zugänglich. Und ich glaube, das hätte ich damals nicht so formuliert, aber ich glaube, ich hatte was zu sagen. Die Grundidee, dass hier Menschen einer Person zuhören. Also nicht der Wettbewerb, sondern dieses Hören gehört werden. Ich glaube, das hat mich in diesem Kontext, dass keiner wichtig ist an diesem Abend. Dass völlig egal ist, ob du versagst oder gewinnst, weil wenn es in die Hose geht, wird sich einfach keiner mehr an dich erinnern, wenn es nicht ganz schlimm war.
Ich habe sowas Ähnliches von Marco Wekling gehört in einem Interview und der hat gesagt, du kannst dich ausprobieren und es ist gar nicht so schlimm, wenn du versagst, weil am Ende des Abends wird sich eh kaum jemand deinen Namen gemerkt haben.
Ich habe in der Feuerwache lustigerweise 2 oder 3 Jahre später meinen ersten relevanten oder überhaupt meinen einzigen relevanten Texthänger gehabt.
Okay.
Und da es eine YouTube-Aufzeichnung war, eine Videoaufzeichnung, weiß ich, dass der Texthänger 23 Sekunden dauerte. Und das ist ja eigentlich unfassbar lang. Mhm. Und es hat sich im Nachgang und auch in dem Moment überhaupt nicht schlimm angefühlt.
Und, was für ein Gefühl war das?
Es war schon kurz vor der Panik, aber in dem Moment, in dem du merkst, dass das Publikum bei dir ist, ist das halt nicht so schlimm wie die Vorstellung davon. Die Vorstellung vom Texthänger ist immer schlimmer als die Realität. Und so verhält sich es, glaube ich, mit allen Dingen im Leben. Nichts ist so schlimm wie die Vorstellung davon. Also die Vorstellung von schlimm.
Also ich weiß noch, als ich meinen ersten Texthänger hatte, das ist so ein Gefühl, als würde dir der Boden unter den Füßen wegfallen. Das ist wie so ein... Also bei mir war das Gefühl. Und dann war es wirklich nicht so schlimm. Genau wie du sagst, das ist diese Angst, dass du auf der Bühne stehst und die Leute erwarten etwas von dir und da kommt nichts. Diese Erwartungshaltung, das ist...
Das ist aber auch dieses Erlebnis, das man dann hinterher verarbeiten kann. Die Menschen kommen ja zum Poetry Slam nicht, um die 10 besten Texte zu hören, die sie jemals gehört haben. Mhm. Die kommen ja auch zum Poetry Slam, um etwas zu erleben, was sie noch nicht erlebt haben. Mhm. Und ein Texthänger gehört auch mal dazu, ne?
Also das ist und schon was hältst du davon, wenn es gibt ja immer mehr Best-of-Slams, da kommen die Leute zu Poetry Slam, um die besten 10 Texte oder die besten Texte zu hören, die sie oder die angeblich auf der Bühne sind? Genau, wie findest du dieses Format des Best-ofs?
Das finde ich okay, das heißt, ich finde das auch zum Teil sehr gut, weil es Teil der Szene ist und unsere professionelle und unsere semi-professionelle Seite zeigt und weil es diese Formate sind, die auch mehr Künstlerinnen und Künstlern erlauben, davon zu leben. Mhm. Das ist super wichtig. Noch wichtiger ist natürlich, dass das Urformat, so wie wir es beim Kohi-Slam hier machen, mhm, wo wir wirklich jeden auf die Bühne lassen, der sprechen kann und es ans Mikro schafft, dass die auch bestehen bleiben.
Aber ich habe schon mal mitbekommen, dass es ja auch etwas kontroverse Auftritte gab, wo die Zuschauer sich empört haben. Ja. Was war das Kontroverseste, was du hier auf der Bühne gesehen hast im Kohi-Slam?
Das war für mich ein Auftritt Stand-Up-Comedy einer Frau, die das sehr unter der Gürtellinie war. Und im ersten Moment dachte ich, lass es bitte vorübergehen, aber dann war mir klar, nach 7 Minuten werde ich ja aufstehen, ja, und werde das beenden. Und es haben auch 3 Leute den Raum verlassen, mhm, und mit dem Hinweis, dass das niveaulos ist, aber es gehört einfach zum Poetry Slam dazu.
Ich glaube, ich habe sie auch gesehen. Kennst du den Namen noch?
Ja, will ich jetzt aber nicht sagen. Will ich sagen, okay,
ja. Ja, aber das war sehr, ich habe sie 2 oder 3 Mal erlebt und das wirklich, hier im Kohi war die Reaktion extremer, aber zum Beispiel in Pforzheim, ja, beim Slam, da haben sie die Leute mit mehr Humor genommen und das hat ihr, glaube ich, auf der Bühne auch nicht so, also ich glaube, sie wollte diese Aufregung, diese Kontroverse, dass Leute sich aufregen. Diese
Provokation.
Genau, und da haben die Leute nicht so, die haben gelacht, so ein bisschen gelacht, aber eben so halbherzig, also keine großen Aufreger. Ja. Und da war sie auch ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Die hat ihre eigene Kamera mitgebracht und hat das gefilmt und als dann keine großen Wellen durch den Auftritt. Ja.
Ich glaube, also ich bin jetzt seit 9 Jahren dabei, oder über 9 Jahren. Ich glaube, das ist zu wenig Provokation, zu wenig schräge Auftritte, dass es eigentlich zu wenig ist, dass es auch weniger geworden ist. Ich kann es vor der Zeit nicht beurteilen, mhm, aber ich weiß von Erzählungen, dass früher schon schrägere und seltsamere Auftreten auf der Bühne standen, mhm, und dass das, was wir heute machen, auch ein bisschen geprägt ist. Ich meine, da kommen junge Leute, die im Leistungskontext gebildet und erzogen wurden. Mhm. Und ich glaube, dass da sehr oft schon ein sehr hohes Niveau ist, wo eigentlich auch ein bisschen schräg sein und ein bisschen Quatsch dabei sein dürfte oder ein bisschen Unernsthaftigkeit.
Mhm. Aber das gibt's ja immer noch. Es gibt ja immer noch die Originale, die...
Das gibt's immer noch.
Und Jan Schmidt, Andi Strauß.
Ich freue mich aber auch auf jeden Fall über alle neuen Originale, die wir hier auf der Bühne haben.
Also kommen weniger neue Originale nach oder ist es einfach?
Bei uns in Karlsruhe nicht. Also da sind es genug.
Genug. Immer wieder.
Okay. Aber das ist eine Frage, wenn man die Bühne öffnet.
Mhm. Und was meinst du mit Bühne öffnen?
Ja, wir geben den Leuten auch das Gefühl, die auftreten wollen. Ich will nicht wissen, was die machen. Mhm. Und ich gebe jedem dieses, oder ich versuche jedem dieses Willkommengefühl zu geben, schon bei der Anmeldung.
Mhm. Und ist es bei anderen Slams nicht so?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob andere Slams auch einfach bis zu, ich sage jetzt mal, von 9 Auftretenden lasse ich es durchaus zu, dass ich 6 davon überhaupt nicht kenne. Mhm. Und das ist natürlich für ein eingefahrenes Format oder für eine eingefahrene Veranstaltung auch schon ein Risiko. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich nur 3 Leute auf der Bühne habe, wo ich weiß, was kommt, und ich habe bis zu 6 Personen, die eigentlich den Abend auch auf den Kopf stellen können und sagen, da gehen vielleicht Leute raus, die sagen, das war jetzt nicht mein Plan, so etwas zu sehen. Das weißt du ja nicht. Und ich glaube, das Veranstaltungsrisiko, das muss man halt eingehen, wenn man offen bleibt.
Aber das macht auch den Reiz aus, weil wenn man nicht weiß, was da kommt, dann wird der Abend viel bunter und spannender.
Hier im Kohi, ja.
Ja.
Also wenn wir rausgehen auf die große Bühne, nehme ich bewusst nur die Kohi-Slam-Sieger mit. Mhm.
Aber wär's für dich zum Beispiel vorstellbar, dass du für den großen Kohi-Slam auch einfach so einen schrägen Vogel auf die Bühne lässt?
Wenn er gewonnen hat.
Und wenn er nicht gewonnen hat? Einfach um das Line-Up ein bisschen schräger zu machen?
Das würde ich nicht machen. Da würde ich mir vorkommen, als würde ich den zum Herd zeigen, zum... Das würde ich mit nicht machen. Ich habe jetzt hier einen, der beim ersten Auftritt gewonnen hat, das gibt's ab und zu mal. Mhm. Und den nehme ich natürlich vor die 880 Leute mit auf die Bühne. Also der startet wie einer, der schon 400 Slams hinter sich hat. Mhm. Und wenn hier irgendjemand, den ich jetzt als schrägen Vogel wahrnehmen würde, den Kohi-Slam gewinnt, dann kriegt der einen Startplatz im Tollhaus. Keine Frage.
Also trennst du diese beiden Formate? Quasi den Slam hier und den großen Slam?
Der große Slam ist ein Einladungsslam. Das heißt, da kommen die 5 Kohi-Slam-Sieger der letzten Monate. Mhm. Eventuell auch welche, die ein paar Mal im Finale waren, aber nicht gewonnen haben. Und ein paar Geladene aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Mhm. Und das ist die Grundidee, wie wir auf die große Bühne gehen.
Also würdest du es immer noch als Slam bezeichnen oder mehr als Slam-Show?
Das ist ein Poetry-Slam, der schon Show-Charakter hat.
Also ein Poetry Slam Show.
Ja.
Okay.
Da gucken wir auch, und das sagen wir den Teilnehmern auch, den Teilnehmerinnen, da gucken wir auch tatsächlich drauf, dass wir jetzt, wenn wir jetzt 4 Frauen dabei haben, dass nicht 3 Frauen in einer Gruppe sind. Mhm. Oder wenn ich jetzt 4 Lyriker dabei habe, gucke ich nicht, dass 3 Lyriker in einer Dreiergruppe sind. Da beeinflussen wir schon ein bisschen.
Ein bisschen?
Ein bisschen. Gelost wird's komplett.
Okay.
Also, aber man kann das vorher so sortieren, dass man sagt, okay, das ist ein Töpfchen mit Menschen, die nicht unbedingt in einer Gruppe sein müssen. Oder wenn halt 2 in einer Gruppe ist, ist es auch okay. Mhm. Aber es soll fürs Publikum dann doch schon ein bisschen eine Achterbahnfahrt werden. Mhm. Qualitativ ist es ohnehin auf hohem Niveau.
Klar, wenn nur die Sieger kommen.
Das unterscheidet sich dann tatsächlich eher durch die Art der Texte und nicht mehr dadurch, ob das jetzt ein kompletter Anfänger ist oder nicht. Mhm.
Und selbst wenn du auf der Bühne stehst, hast du da bestimmte Rituale, die du vor dem Auftritt machst oder beim Auftritt?
Keine bewussten.
Keine bewussten.
Also mir hat mal jemand gesagt, nach ein paar Jahren, dass ich meine Füße am Anfang einmal hinstelle, und sie dann 6 Minuten nicht mehr bewege. Seit ich das weiß, fällt es mir auf. Ist aber kein Ritual.
Aber nochmal Text durchgehen vorm Auftritt? Oder?
Ja, das mache ich sowieso.
Ja.
Also da ich alle Texte auswendig mache.
Mhm. War das schon immer so?
Habe ich relativ früh damit angefangen. Mhm. Und der Grund ist zum einen, dass ich natürlich auch mittlerweile eine Lesebrille brauche. Und dass ich performancearm bin. Das heißt, ich bin jetzt niemand, der auf die Bühne geht und hier viel, sich viel bewegt oder viele Dinge macht.
Mhm. Und da kompensierst du das durch einen auswendig vorgetragenen Text?
Ja. Also durch den Blickkontakt mit dem Publikum und durch die kleinen Interaktionen, die man dann automatisch macht, wenn man halt eventuell sogar ohne Mikro mal auf der Bühne steht, dann provozierst du durch diese Aktion andere Bewegungen oder eine andere Art, den Text zu präsentieren.
Macht es auch mehr Spaß, wenn man den Text auswendig vorträgt?
Ja, ich finde, Spaß habe ich immer.
Mhm. Also. Und mehr Spaß? Wann hast du mehr Spaß?
Wenn ich einen Text habe, der schon mit mir, mit dem ich komplett rund bin, wo ich sage, okay, der ist dann wahrscheinlich 20 Mal vorgetragen. Mhm. Und ich bin mir in dem Text so sicher, dass ich auch mit Kleinigkeiten arbeiten kann. Das heißt, Pause, mal eine minimale Reaktion aufs Publikum. Mhm. Also wenn ich mit dem Text schon selbst arbeiten kann und nicht konzentriert durch den Text gehen muss, um ihn vortragen zu können.
Also quasi, wenn du den Text so automatisch ablaufen lässt und dann kannst du variieren.
Ja.
Ja, das macht mir auch am meisten Spaß. Also wenn der Text wirklich sitzt und dann kannst du diesen Film abspielen und dann beoberst du die Leute oder reagierst drauf, was passiert.
Und irgendwann geht der Text ja leider kaputt mit dir. Ne? Also
ja.
Der verliert so ein Stück Grundspannung.
Der nutzt sich ab.
Ja, und ich merke es an dem Moment oder an dem Tag, an dem ich denke, oh, den habe ich jetzt einfach nur vorgetragen. Also nicht erlebt, nicht auf der Bühne vorerlebt oder miterlebt, sondern ihn einfach nur vorgetragen. Und dann geht das verloren, was eigentlich eine sehr große Freude beim Auftreten ist.
Und allgemein so, wenn du die Textentwicklung in den letzten, du hast gesagt 2010 war dein erster Auftritt? Genau, 14.04., also hast du jetzt vor kurzem dein neunjähriges Bühnenjubiläum gehabt. Erkennst du eine Entwicklung der Texte in den letzten 9 Jahren? Und wo geht diese Entwicklung hin?
Wir hatten eine Zeit, in der sehr viel diskutiert wurde über die Comedy-Lastigkeit. Mhm. Und ich habe die zum Teil festgestellt beim Siegen. Das heißt, ich würde behaupten, es gab eine Zeit, wo du mit einem lustigen Text eher einen Slam gewonnen hast. Mhm. Und die Zeit ist... behaupte ich, vorbei. Also im Kohi tendenziell ohnehin, schon seit Jahren, würde ich sagen, dass das halbe ist. Mhm. Also du gewinnst eher durch einen überzeugenden Text, als durch einen, der einer Gattung zugehört.
Würdest du lustig als Gattung bezeichnen? Lustiger Text?
Ja, ein pointierter Text mit vielen Lachern, das geht halt schon in Richtung Kabarett, Comedy. Mhm. Damit hast du es natürlich einfacher, wenn du unsicher bist. Hast du 14 Pointen drin, selbst wenn 8 nur funktionieren, bist du noch erfolgreich im Ziel angekommen. Haltungsnote 2 bis 3. So.
Ja.
Und natürlich ist das beim Vortragen eine Bank. Wenn du einen klugen, pointierten Text hast, wirst du niemals komplett untergehen. Das kann dir mit Texten, bei denen du die Menschen mitnehmen musst und die komplette Konzentration über mehrere Minuten brauchst, natürlich eher passieren.
Mhm.
Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es sehr viele ernste Texte, die so überzeugen. Und es gibt aber auch viele Texte, die ich von der Art her nicht mag.
Zum Beispiel?
Die auch erfolgreich sind. Sobald ein Text belehrt,
also Zeigefinger, Schwingertexte.
Ja, also vor allem über Dinge belehrt, die eigentlich jeder weiß. Und wenn's
aber du kannst doch nicht wissen, ob es jeder weiß, wenn du es weißt.
Ja, tendenziell jeder weiß.
Okay.
Und solche Belehrungstexte, die mag ich halt eher nicht. Aber ich muss nicht alles mögen.
Und welche Texte magst du besonders?
Texte, bei denen ich etwas bekomme, ich bin ein neidfreier Mensch, würde ich behaupten. Aber es gibt Texte, da denke ich, boah, ist das eine geile Idee. Oder ist das ein guter Joke? Oder ist das eine interessant verpackte Denkweise? Und wenn mich ein Text noch richtig überrascht und alles drinsteckt, was ich an Texten mag, da muss nicht unbedingt Humor drin sein, aber Geist und Humor und Überraschung, das ist etwas, was ich wirklich sehr mag. Und natürlich, wenn der Text komplett überzeugend vorgelebt wird. Also wenn jemand seinen Text auf der Bühne lebt. Und das sind Dinge, die ich sehr mag.
Ist nur auf der Bühne so oder allgemein im Leben, dass du eher Leute magst, die das, was sie machen, auch aus vollem Herzen machen und das überzeugend und gut rüberkommt? Oder etwas Echtes
im Leben? Das ist eine interessante Frage. Ich mag selbstbewusste Menschen. Also ich mag es, wenn mein Gegenüber eine gewisse Mindestgröße und Selbstbewusstsein hat. Das liebe ich sehr. Also bei allen Menschen grundsätzlich. Mhm. Aber ansonsten kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas besonders mag. Ich nehme die Leute, glaube ich, schon, wie sie sind. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass wir bewusst oder unbewusst uns einen kleinen Menschen suchen, um uns groß zu fühlen, einen Dummen, um uns schlau zu fühlen und einen Armen, um uns reich zu fühlen. Das ist jetzt...
Suchst du dann selbstbewusste Menschen aus, um die selbstbewusst zu fühlen?
Nein. Eine Unterhaltung mit einem Menschen, die mich ein bisschen herausfordert, ist für mich schöner.
Spannender.
Ja, natürlich. Mhm. Unvorhersagbare Dinge und Gedanken, auf die ich nicht selbst gekommen bin. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr mag.
Wo wir das Thema Gedanken und Ideen haben, wie kommst du eigentlich auf die, ich kenne einen Text von dir, da geht es um Wollen und Wünschen. Es ist ein sehr, sehr markanter Text, der Reaktionen im Publikum auslöst, die von dir wahrscheinlich auch so gewollt sind. Wie bist du auf die Idee gekommen und was ist dein Anliegen mit diesem Text auf der Bühne?
Also ich will meist mit einem Text irgendwas ausdrücken, was mich beschäftigt. Und sehr oft beschäftigen mich Dinge jahrelang. Mhm. Das heißt, in diesem Text über das Wollen und Wünschen kommt ein kleiner Junge vor, der will, dass seine Mama wieder aus dem Supermarkt rauskommt. Jetzt. Mhm. Und den Jungen und den Mann habe ich tatsächlich getroffen, noch bevor ich wusste, dass ich so einen Text schreiben werde. Mhm. Und wenn ich dann ein, zwei Jahre später Führungskräfte sehe und denke, die wollen jetzt was wie ein kleines Kind. Mhm. Und dann habe ich schon den ersten Bezug zwischen diesem Jungen, der auf dem Arm seines Papas nach der Mama schreit oder die Mama einfordert, und dieser Führungsperson, die etwas einfordert, was sie jetzt halt nicht kriegen wird. Nicht jetzt, vielleicht nachher oder in ein paar Wochen, aber nicht jetzt. Mhm. Und daraus entsteht dann etwas, was mich beschäftigt. Und irgendwann kann da ein Text raus werden. Aber das ist nicht der Plan. Also ich habe immer irgendetwas, was mich begleitet aus Wahrnehmung heraus und womit ich mich beschäftige. Und irgendwann kann es halt sein, dass es matcht und dann wird es halt ein Text.
Also du hast keine Schreibroutine?
Nein, gar nicht.
Du wartest, bis die Idee so lange gegoren ist, bis sie nach draußen will?
Ich sehe mich auch nicht als Autor oder Schriftsteller.
Als was siehst du dich?
Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sich versucht auszudrücken und diese Veranstaltungsform gefunden hat für sich.
Ist es dir wichtiger, dich auszudrücken oder auch, dass du gehört wirst?
Ich habe sehr schnell verstanden, dass wenn du 10 Leuten den gleichen Text vorträgst, dass 10 Leute etwas sehr Unterschiedliches verstanden haben. Mhm. Und natürlich geht es um Reaktionen, aber es geht auch darum, dass hier Dinge entstehen, die du so gar nicht beabsichtigt hast. Aber auch falsch verstehen. Mhm. Also ich glaube, dass auch viele Texte oft genug falsch verstanden werden. Das ist auch gar nicht schlimm. Weil wenn eine Hirntätigkeit die andere inspiriert und dabei nichts Böses rauskommt, wird es nichts Schlimmes sein.
Sind das nicht sogar die besseren Texte, die nicht auf eine eindeutige Weise verstanden werden können?
Deshalb mag ich keine Belehrungstexte.
Gibt es keine Belehrungstexte, die nicht eindeutig sind?
Ich belehre, glaube ich, auch sehr oft und sehr viel in meinen Texten, aber nicht im Belehrungskontext. Ich glaube, ich mache das eher in Betrachtung, also indem ich Dinge betrachte und aus meiner Sicht beschreibe oder auch ein paar schräge Sichtweisen auf die Dinge wiedergebe. Und ich bin niemand, der absichtlich so schreibt, wie er schreibt, sondern ich überlege mir hinterher, warum ich das so geschrieben habe. Also ich denke wirklich bei manchen Textstellen, was hat sich der Autor dabei gedacht, auch wenn der Autor ich bin.
Okay, und was passiert dann?
Manchmal freue ich mich, weil ich den Gedanken gut finde. Aber war ja auch mein eigener.
Genau, ich habe vor ein paar Tagen ein Interview mit Werner Fink gesehen. Und das ist ein Kabarettist, der 1902 geboren worden ist und der in der Nazizeit gegen das Regime, also gegen die Nazis, offen und auch sehr radikal Kabarett gemacht hat. Der wurde auch dafür 6 Wochen ins KZ gesteckt, ist dann wieder rausgekommen. Und er hat einen sehr interessanten Gedanken gesagt, dass er Humor auf der Bühne machen will. Er will die Leute nicht belehren, er will auf Missstände mit humoristischer Sichtweise hindeuten und quasi nicht verletzend witzig sein, sondern auf eine angenehme, auf eine sanfte Art und Weise auf Missstände hinweisen. Ist es auch dein Anliegen?
Ein bisschen ja, wobei ich das nicht als Missstand... also wenn ich jetzt... Klares Beispiel an Text. Wenn ich jetzt in der Straßenbahn den Leuten auf ihre Tasche mich auf ihre Tasche setze, weil sie so unhöflich sind, diese Tasche dahin zu legen und wegzugucken, damit halt niemand fragt, weil sie den Platz mit ihrer Tasche belegt haben wollen, dann ist das vielleicht für manche ein Missstand. Für mich ist es eigentlich nur eine pure Unhöflichkeit, also jetzt kein Missstand im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein Mangel an Höflichkeit anderen Menschen gegenüber, und zwar pauschal anderen Menschen gegenüber. Und wenn ich das aufs Korn nehme, mache ich das schon in der Absicht, dass Menschen, die jetzt in die Straßenbahn gehen und meinen Text gehört haben, diese Sitzplatzbeleger ein bisschen angucken. Ja, aber ich würde das jetzt nicht als Missstand bezeichnen, sondern einfach nur, ich bin schon Sozialkritiker an manchen Stellen. Also ich würde das als Kritik an im sozialen Bereich verstehen.
Und hoffst du auch, dass deine Texte etwas verändern?
Ja, das tun die. Also ein Slammer hat mal zu mir gesagt, seit er diesen Sozialphysik-Text gehört hat, kann er seine Tasche nicht mehr neben sich legen.
Okay.
Und das fand ich sehr lustig.
Gibt es noch andere Beispiele, wo deine Texte etwas direkt bewirkt haben oder wo du Wind davon bekommen hast?
Mich hat mal einer gebeten, meinen Freudetext, bei dem ich mit dem Audi-Fahrer in einen Kontext trete, das durch einen anderen Autotyp zu ersetzen.
Wieso?
Weil er Audi mag und er wollte nicht so sein.
Ah.
Er wollte, dass ich halt den Audi aus dem Text rausnehme, weil er Audi-Fan ist. Und ich habe ihm gesagt, nein, das ist meine Erfahrung. Die meisten Autofahrer, die sich rücksichtslos verhalten, fahren Audi. Mein persönlicher Eindruck, den mir ein Statistiker der Verkehrsauswertungen macht, bestätigt hat.
Also Audi-Fahrer sind wirklich die Schlimmsten?
Das sind nicht die Schlimmsten, das sind einfach die, die am meisten durchgezogene Linien überfahren. Also das ist nicht statistisch erwiesen, sondern es ist ausgewertet erwiesen. Also wenn jemand mehrere tausend Stunden an verkehrskritischen Stellen anonymisierte Fahrzeuge auswertet, aber halt die Marke noch erkennt und sagt, okay, der Audi-Fahrer ist der, der hat vor einer durchgezogenen Linie so wenig Respekt wie sonst kein anderer.
Und deswegen hast du auch den Audi in deinen Text reingenommen?
Nein, das habe ich erst im Nachhinein erfahren.
Im Nachhinein erfahren. Also hat es deinen Text bestätigt.
Genau.
Okay. Ja. Genau, nächstes Thema. Du hast den Baden-Württemberg-Slam 2016 gewonnen. Wie war das für dich, da aufzutreten, und war das ein besonderer Sieg für dich in deiner Karriere?
Natürlich, aber es war, da muss ich ein bisschen ausholen, ich hab den Landesmeistertitel eigentlich deshalb gewonnen, weil es mir in weiten Teilen egal war, weil ich Wochen vorher zweimal oder dreimal nacheinander Startplatz 1 hatte auf Natur und habe den Startplatz nicht bejammert, sondern angenommen und habe durch, obwohl ich Startplatz 1 war in einem sehr krassen Teilnehmerfeld, habe ich die Slams gewonnen. Und dann kriegst du so ein Grundvertrauen, das hält nicht ewig, aber mit den zwei, drei Texten, die du hast, hält das Wochen oder Monate. Und du hast so ein, diese paar Prozent, die du brauchst, um auf dieser Welle zu reiten. Das geht wieder vorbei. Also du gewinnst dann mal ein paar Slams nacheinander, aber irgendwann wird es so sein, dass du mit den gleichen Texten nicht mal mehr ins Finale kommst. So, und es war einfach der richtige Augenblick, es waren die richtigen Texte, es sind die richtigen Dinge im Vorfeld passiert. Und ich glaube, das macht auch fast alle Meisterschaften und auch die meisten Siege aus. Wenn du gewinnst, ist das eine Verkettung von ganz vielen Kleinigkeiten. Also zwei Texte, an denen du Freude hast. Dieses Grundvertrauen in diese Texte und dein persönlicher Zustand, wie es dir gerade geht, ob du bedrückt bist oder ob du dich auf der Bühne komplett frei machen kannst, da kommt so viel dazu. Und deshalb könnte man unter einer Menge von Kandidatinnen und Kandidaten, die so an einer Meisterschaft teilnehmen, könnte man das Ding auch auswürfeln. So. Also es gibt dann so 5, 6, 7, 8 Leute, die können das gewinnen, aber dann müssen halt noch ein paar Sachen zusammenpassen.
Wäre dir das lieber, wenn es ausgewürfelt wird?
Nein. Es war ein sehr schöner Sieg. Ich habe mich sehr gefreut. Mhm. Und ich bin aber auch jemand, der jedem gönnt. Also wenn ich das jetzt nicht gewonnen hätte, sondern jemand anders, wäre es halt so rum gewesen. Ich weiß, dass das von Zufällen abhängt.
Mhm. Aber wie war die Meisterschaft für dich? Also ganz konkrete Erlebnisse, die dir im Kopf geblieben sind.
Also konkret war, dass ich zum ersten Mal realisiert habe, dass ich das gewinnen könnte, war erst im finalen Stechen. Mhm. Vorher habe ich an Siegen oder an den Titel zu holen keinen Gedanke verschwendet. Also die Option ist ja da, sonst wärst du ja nicht bei der Meisterschaft. Mhm. Aber in dem Moment, wo das real wurde, wollte ich eigentlich nur eines. Ich habe das Finale eröffnet. Und ich wollte nur noch ordentlich eröffnen. Mhm. Also mehr wollte ich nicht mehr.
Also
ich wollte,
das Dreierstechen hast du.
Ja, dieses okay. Dreierstechen. Mhm. Da wollte ich einen Text hinlegen, von dem ich sagen kann, das war okay, so kann man das machen. Mhm. Bin ich ein bisschen stolz drauf oder
also gar nicht so. Den Gedanken im Hinterkopf, dass du gewinnen willst.
Nein. Aber kann.
Kann.
Also ich wusste, dass ich das Ding gewinnen kann. Mhm. Sonst
wäre. Aber wolltest du auch gewinnen?
Natürlich, aber nicht mit diesem. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wenn du wirklich gewinnen willst, so von ganzem Herzen, dann wird es nicht klappen. Und davon war ich aber in der Meisterschaft frei.
Mhm. Also du bist quasi frei aufgetreten, du wolltest einen guten Text hinlegen und was dann passiert.
Wenn es reicht, reicht's. Wenn es nicht reicht, reicht's halt nicht. Mhm. Und sehr viele Slams, die ich gewonnen habe, die sind genauso passiert. Also da war es mir einfach tendenziell egal. Und ich glaube auch wirklich, wie gesagt, dass wenn man das zu sehr forciert, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert.
War das schon immer so, deine Einstellung? Oder hast du
sehr früh. Also ich habe mit 47 angefangen zu slammen.
Ja.
Und ich habe vor meinem 10. Poetry Slam begriffen, dass wenn du gewinnen willst, dass du ganz wenig Freude hast. Mhm. Und Freude ist für mich etwas sehr Wichtiges im Leben.
Ja, stimmt. Ich habe auch diesen Prozess durchmachen müssen. Bei mir ging es nicht so schnell wie bei dir, aber nach ein paar Jahren habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt zum Slam komme und nur gewinnen will, dann das macht keinen Spaß. Da verliere ich quasi den ganzen Blick für alles, was drumherum passiert. Und seit wirklich ein paar Jahren, da habe ich Freude daran, einfach den Abend zu genießen, und ich stehe dann auf der Bühne, und ob der Text dann ankommt oder nicht, das ist dann das Gesamtkonzept des Abends. Ich glaube, ich hab da erst verstanden, was Poetry Slam ist.
Ich glaube, es gibt noch etwas, und zwar, das wird vielleicht nicht offensiv angesprochen, aber es wird offensiv gefühlt. Das Schönste, was dir passieren kann, ist, wenn du mit so einem Abend, bei dem du noch gewonnen hast, das Gefühl hast, alle haben es dir gegönnt. Und da kannst du nicht absichtlich hinkommen, Da kommst du hin, weil du dich dahin lebst. Und das ist nicht immer so. Ich weiß, dass das passieren kann, dass man mal jemandem vielleicht was nicht so sehr gönnt oder meint, boah, jetzt hätte ich aber lieber gehabt, wenn der gewonnen hätte, weil wir ja die Texte untereinander schon ganz anders hören als das Publikum. Also wir haben so viele Texte auch schon mehrfach gehört, dass wir auf die Texte ganz anders drauf gucken und die ja vielleicht auch anders bewerten würden, als ein Publikum, das mit so einem Text in diesem Kontext des Abends kurz beeindruckt wird. Und das ist auch nicht schlimm, das ist alles okay, aber am schönsten ist es halt einfach, wenn du gewinnst und hast das Gefühl, alles in d'accord damit. Das ist eine feine Sache.
Und wie siehst du das? Also gibt es einen Trend in der Szene? Gibt es irgendwie eine Veränderung, wie Texte aufgenommen werden? Welchen Texten mehr der Sieg gegönnt wird, welchen Texten weniger? Oder liegt es eher an Personen? Kannst du da irgendwie einen Trend feststellen?
Habe ich so noch nicht groß drüber nachgedacht. Also, dass die Texte qualitativ oder dass es so ist, dass Texte qualitativ hochwertiger werden mit den Jahren. Also, ich glaube, das ist eine Vermutung, dass wir heute sehr viele gute Poetinnen und Poeten auf der Bühne stehen haben, die sehr gut abliefern in Anführungszeichen.
Was heißt das in Anführungszeichen?
Wenn ich Texte anhöre von vor 10 Jahren, und höre mir ein paar Videos an und guck mal die an. Es gab schon immer unfassbar gute Texte. Das heißt nicht, dass wir heute gute Texte schreiben und die früher konnten das nicht, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass die Dichte an guten Poetinnen und Poeten, das vermute ich, dass die zugenommen hat.
Na, das Format ist ja gewachsen. Es gibt ja viel mehr Veranstaltungen, viel mehr Teilnehmer und das natürlich, dass es auch
Und
mehr Gute gibt.
vielleicht ist es auch schwieriger, heute eine Meisterschaft zu gewinnen. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde das vermuten, dass es heute schwieriger ist, weil du, wenn du heute auf so eine Landesmeisterschaft in starken Gebieten guckst, NRW oder Hamburg oder Berlin oder auch Baden-Württemberg oder Bayern, da sind so viele gute Leute dabei. Und wenn die einfach zwei, drei gute Texte am Start haben und die Freude an Bord ist, da kannst du nicht davon ausgehen, dass du da überhaupt in ein Finale kommst.
Aber du hast ja gesagt, dass es auch ein Stück weit Zufall ist, wie das abläuft.
Und jeder, der diesen Zufall für sich in Anspruch nimmt und sagt, ja, es ist nicht mein Können, ich bin nicht der Beste, sondern ich habe hier Freude und wenn es der Zufall will, dann wird das funktionieren. Ich glaube, das ist einfach der bessere Weg.
Ich glaube, dass man auch selber, wenn man sich nicht so viel Druck macht und überlegt, ich habe so gute Texte, ich muss jetzt gewinnen, das ist auch eine Hürde, das bremst dich auch irgendwo. Und wenn du wirklich frei von allen Erwartungen, einfach diese 5 bis 7 Minuten auf der Bühne genießen kannst, dann ist es das Optimale, was du rausholen kannst aus einem Abend.
Ich habe das auch sehr oft, dass ich am Mikro stehe, noch bevor ich weiß, wie der Text laufen wird und noch bevor ich weiß, wie sich das Sprechen heute anfühlt, dass ich am Mikro stehe und schon glücklich bin. Also, dass es einfach schön ist, hier stehen zu dürfen und jetzt einen Text vorzutragen. Und das ist einfach der beste Start. Also, den kannst du mit nichts toppen, irgendwo zu stehen, so als würde ich jetzt gleich Achterbahn fahren. Ich fahre sehr gern Achterbahn. Und einfach die Freude zu empfinden, das tun zu dürfen. Und das trägt, und das trägt mich beim Vortrag.
Du bist auch der einzige Veranstalter oder Moderator, den ich kenne, der bei sehr vielen Texten, ich weiß nicht, aber bei allen, wenn hier im Chor geslammt wird, dann sitzt du auf der Bühne mit geschlossenen Augen und genießt den Text. Also du hast immer noch Freude an jedem Text, der auf die Bühne kommt.
Zum einen habe ich natürlich auch die Freude, wenn Texte funktionieren. Also wenn ich irgendwas wo ich sage, da bibber ich mit, wenn ich Anfänger auf der Bühne habe, dann hoffe ich einfach, dass die sich auf dieser Bühne jetzt zurechtfinden oder so ein bisschen wohlfühlen. So, das ist super wichtig.
Und kannst du das irgendwie beeinflussen
Ich
mit deiner
kann das
Moderation oder sowas?
Zum Teil beeinflussen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir als Moderatoren die Dinge durchaus beeinflussen, auch wie sich jemand fühlt, wenn er hier zum ersten Mal ans Mikro steht. Mhm. Und es gibt auch Einzelpersonen, Poetinnen und Poeten, die zum ersten Mal auftreten oder sich Gedanken darüber machen, ob sie sich das getrauen wollen. Mhm. Wo ich im Vorfeld dann relativ viel E-Mails schreibe oder über Facebook Kontakt halte. Mhm. Und ich bin aber jemand, ich überrede niemand. Also ich bin auch niemand, der sagt, du musst auf die Bühne oder das ist geil, da müssen wir mehr draus machen. Das interessiert mich nicht. Wenn das ein Mensch will, wird er das spüren und dann wird er das tun. Ich sehe mich eigentlich nur als der den Rahmen gibt und unterstützt, wenn unterstützt werden will.
Von Poetenseite aus, ja. Nicht von deiner Seite.
Von Poetenseite aus. Also wenn ich das Gefühl habe, da sucht jemand Hilfe oder da sucht jemand eine Rückmeldung, mache ich gerne, bin ich sofort dabei.
Aber gab es auch Fälle, wo der Poet oder die Poetin sich nicht so getraut haben und du warst wirklich davon überzeugt, dass er oder sie auf die Bühne muss?
Ich hab einige hier schon auf der Bühne gehabt, wo ich sehr bedauere, dass sie nicht mehr wiedergekommen sind. Mhm. Aber mehr als diese Rückmeldung und mehr als den Rahmen, sich hier wohlzufühlen, gebe ich da nicht. Ich lock die nicht oder hol die nicht zurück auf die Bühne und sag, du komm nochmal, probier das nochmal. Da bin ich nicht dafür, das muss aus dem Menschen selbst herauskommen.
Es kann aber auch sehr viel ausmachen, wenn eine Autoritätsperson oder jemand, der schon lange auf der Bühne steht und den du sehr respektierst oder bewunderst, dir sagt, dass du die Qualität hast, auf die Bühne zu gehen. So eine Art von Mentor.
Ja, aber wir stellen uns auf dieser Bühne so sehr zur Disposition. Wir stellen uns in einem Wettkampf in eine Situation, die für Einzelne sehr verletzlich sein kann. Es gibt ja Leute, wenn die ich bewundere, die 30 Slams haben und nicht einmal im Finale waren. Mhm. So. Und ich will niemand in dieser Situation, ich will das einfach nicht befördert haben in dem Sinne, dass ich jetzt zu jemandem sage, du mach das, du kannst das. Ne? Und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und deshalb bin ich jemand, der wartet. So verhalte ich mich bei sehr, sehr vielen Sachen im normalen Leben auch. Mhm. Das heißt, ich bin niemand, der zu schnell einen Schritt nach vorne geht, aus meiner Sicht. Mhm. Sondern ich warte ab, bis die Signale so sind, dass ich sie verstehe. Und wenn die Signale nicht kommen, dann reagiere ich halt nicht.
Also du bist eher ein Wünschensmensch als ein Wollensmensch.
Genau.
Sehr schön. Kommen wir nochmal zum Finale der Bavü-Meisterschaft damals. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe ein paar Bilder gesehen, dass es sehr, sehr knapp war. Dass du in der Vorrunde gegen Marvin Sukut mit 0,2 Punkten weitergekommen bist. Das ist ja auch ein, das ist nichts. Es gab ja wahrscheinlich 10 Tafeln und das ist...
Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ja. Marvin Sukut hat mir hinterher erzählt, Bekannte von ihm saßen neben einem Jurymitglied oder in der Nähe eines Jurymitglieds. Mhm. Und Marvin Sukut hat den Text vorgetragen, an dem man eine Stelle auch sexistisch bewerten hätte können. Mhm. Und die Dame hatte eine 9,2 und hinten rief es, das kann es nicht geben, das war sexistisch. Und dann wurde diese 9,2 auf 8,2 reduziert. Also ich weiß jetzt nicht, ob es 0,2 oder 0,3 war, okay. Aber es war einfach so, es war eine volle Note.
Yeah.
Und mit diesem Satz. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo man beim Poetry Slam nicht vergessen darf, da sitzen 7, 9, 12 Laien und die entscheiden mit Bauch, mit Herz, mit Verstand und dem absoluten Zufall ausgewählt worden zu sein.
Ja.
Und im Nachhinein spiegelt das auch den Sieg wider. Das heißt, da hat ein Mensch etwas gerufen oder bewertet und der andere hat reagiert und ich hatte die Punkte mehr, die ich haben musste, um noch ins Finale zu kommen.
Ja.
Das heißt, alles nichts mit Gerechtigkeit zu tun oder mit Leistung oder mit, es hat auch damit zu tun, aber es ist so viel Zufall.
Mhm. Ja. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also, das ist wirklich so ein Satz, das Zünglein in der Waage sein kann. Das ist krass.
Ich bin auch der Meinung, ich habe letztes Jahr in Ulm zwei Texte gehabt, mit denen ich sehr viel Freude habe und von denen
welche
ich
Texte?
Den Bildungstext und den Wollentext.
Mhm.
Und beide Vorträge sind sehr, sehr gelungen. Das heißt, ich bin jedes Mal von der Bühne runter und habe das Gefühl gehabt, nice, das war gut. Mhm. Also ich habe mich richtig gut gefühlt. Und es hat nicht fürs finale Stechen gereicht, aber es hat dafür gereicht, dass es einfach eine wunderschöne Landesmeisterschaft für mich war. Und du bist halt Teil vom Ganzen, du bist halt einer von 24 und, oder eine von 24 und dann gestaltest du diese ganze Meisterschaft mit und einer wird halt Meister. So ist das halt.
Und dieses Jahr bist du dieses Jahr dabei?
Ja.
Nimmst du dir was vor oder?
Nein. Ja, das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ich schreibe ja eigentlich nur noch einen brauchbaren Text im Jahr. Ich habe so 33 oder 34 Texte.
Was heißt brauchbar?
Brauchbar heißt ein Text, den ich wirklich dann auch 40 oder 50 Mal mache und wo ich wirklich Freude habe und in den ich mich ein bisschen reinarbeite, wie ich den vortragen will und was ich damit will. Bei mir wird ein Text zweimal geschrieben, einmal wird er fertig geschrieben, wird er vorgetragen und hinterher, Wochen später, korrigiere ich den Text im Original so, wie ich ihn jetzt spreche. Das heißt, das Sprechen formuliert den Text nochmal um. Da gibt es Stellen, wenn ich so einen alten Text angucke, denke ich, nee, das sage ich komplett anders. Und ich weiß auch gar nicht den Moment, wo ich das verändere. Also nach ein paar Wochen oder Monaten verändert sich der Text nochmal aus dem Sprechen heraus. Und dann korrigiere ich ihn nochmal, weil ich ihn ja gerne so aufgeschrieben hätte, wie ich ihn wirklich spreche. Und so habe ich einen Text und das sollte reichen für die Vorrunde und weiter denke ich nicht.
Dann noch genießen.
Ja, wenn's Finale wird, wird's Finale, aber das ist jetzt nicht der Masterplan. Ich bin ohnehin der Meinung, dass jeder, der aktiv slammt und Teil der Szene ist über mehrere Jahre, dass der irgendwas gewinnen sollte. Jeder sollte irgend so einen kleinen oder einen großen oder einen ganz großen Titel haben. Irgendwas.
Und wieso? Wofür?
Zum Ankündigen als Veranstalter. Zum Ankündigen. Also nicht zum Ankündigen auf der Bühne, sondern zum Ankündigen im Programmheft oder auf dem Plakat. Und für den Selbstwert und weil das einfach wichtig ist.
Hat sich deine Sichtweise auf dich selbst als Slammer verändert, seitdem du den Titel hast?
Nein.
Hat sich nichts verändert?
Nö, was sich verändert hat, ist, ich war sehr gespannt, ob mich der Titel belastet. Also ob ich jetzt denke, boah, jetzt komme ich hier als Landesmeister Baden-Württemberg und dann erwarten die was. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also es hat mich absolut null belastet.
So, und hat es dir was gebracht?
Ja, natürlich.
Was?
Aufmerksamkeit an einigen Ecken und Enden, die du halt vorher so nicht gehabt hättest. Einen kleinen Artikel in einer Lokalzeitung, ich bin von der Meisterschaft heimgefahren und war sehr leicht. Also ich musste das ja erstmal begreifen, dass das jetzt passiert ist. Und es war schon über Wochen ein sehr intensives Gefühl, ey, ich habe das jetzt tatsächlich gewonnen, aus Versehen. Und so ähnlich hat sich das auch angefühlt.
Aber was meinst du mit Leichtigkeit? Was hat diese Leichtigkeit ausgemacht?
Einfach die Freude darüber, dass das jetzt passiert ist. Da kriegst du so ein innerliches Dauergrinsen.
Ja.
Und du kennst es ja selbst.
Ja, ich kenne es selbst, ja. Ich konnte es damals ja auch nicht glauben, also das war...
Aber du brauchst so ein paar Tage, bis es sitzt. Ich habe jetzt einen Titel.
Ja.
Und der geht auch nicht mehr weg. Auch wenn du nur ein Jahr amtierender bist. Und es ist sehr schön, es öffnet ein paar Türchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das... Ich glaube, es gibt Leute, für die wäre der Titel halt wichtiger gewesen als für mich. Ich habe den jetzt nicht gebraucht. Ich hätte immer noch Freude am Slammen und alles wäre gleich. Aber was es zum Beispiel auch bringt, ich fahre jetzt noch unbeschwerter auf eine Meisterschaft.
Weil du nichts mehr quasi dir selbst oder anderen bestätigen musst.
Ich hätte den schon nicht gebraucht, aber jetzt habe ich den, jetzt ist aber gut.
Jetzt ist gut. Also einen zweiten würdest du nicht wollen?
Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ja. Ich schenke niemand einen Sieg. Ich habe meinem Sohn nicht ein Mensch ärger dich nicht Sieg geschenkt. Und ich schenke niemand einem Sieg. Also wer gegen mich gewinnt, der hat gegen mich gewonnen. So.
Wieso diese Einstellung?
weil ich das super wichtig finde, wenn wir schon so etwas wie einen Wettkampf inszenieren, können wir einfach auch mal richtig ein bisschen Wettkampf machen. Wichtig ist ja, dass es keiner ernst nimmt.
Aber du nimmst ja schon ernst, wenn du sagst, dass du keinem einen Sieg schenken willst.
Ich will nicht etwas gewinnen und das Gefühl haben, alle haben auf die Bremse getreten, damit ich das gewinnen kann. Das wollte ich nicht. Und ich finde das sehr schön. Also ich habe auch mit Moritz Konrad einige Battles gehabt, weil wir sehr oft zusammen im Auto unterwegs sind. Ich habe Moritz keinen Zentimeter geschenkt, nirgendwo. Und wenn er mich dann zweimal hintereinander schlägt, das ist, der Junge schlägt zurück. Das ist schön. Also ich bin dann auch nicht, oh, jetzt habe ich verloren, sondern ich glaube, das macht auch ein bisschen den Reiz des Abends aus und die Spannung. Ich glaube, das überträgt sich auch.
Siehst du Moritz ein Stück weit als dein Nachfolger oder dass du sein Mentor bist?
Der Moritz ist ein Mensch, der nach Karlsruhe gekommen ist.
Ja.
Zum richtigen Zeitpunkt oder was heißt nicht zum richtigen Zeitpunkt, der ist einfach da. Und ich habe ihm auch zum Beispiel nie angeboten, möchtest du moderieren? Sondern irgendwann hat er gesagt, ich würde gern mal moderieren. Und dann sind wir eine Woche später auf den Slam gefahren und ich habe den Veranstalter gefragt, ich sage, Moritz, ich würde mit Slam. Wenn du moderieren willst, dem Veranstalter ist es Wumpe. So, und dann hat er mal geschwind seinen ersten Slam moderiert.
Wann war das?
Das war vor 1,5 Jahren.
Okay, okay.
Und ich bin der Meinung, er moderiert besser als ich.
Wieso? Was macht er besser als du?
Er ist freier in der Moderation. Ich bin sehr am Ansagen und am korrekt arbeiten. Und ich brauche auch die Wiederholung. Also ich brauche die Sicherheit der Wiederholung und so wie ich auch mit meinen Texten arbeite, bin ich ein sehr statischer Mensch. Und Moritz macht das in vielen Bereichen gut vorbereitet, aber frei. Und ich mag, wie er das tut, die Art, die Sprachmelodie, die Art und Weise, wie er mit Publikum umgeht. Und kann aber durchaus sein, dass Moritz im halben Jahr weg ist. Und dann ist Moritz Konrad halt in, was weiß ich, in Wiesbaden oder in Berlin, das weiß man ja nie. Und deshalb sehe ich das nicht als Nachfolger, sondern wir begleiten uns. Also wir haben uns hier kennengelernt und wir hatten sehr, sehr viele gute Gespräche bei diesen Fahrten zu Poetry Slams. Und als Veranstalter entlastet er mich im Moment, weil ich mache das halt ehrenamtlich. Und ich bin jetzt mit den Veranstaltungen, die ich mache, schon am Limit. Also ich will da nicht noch was dazu haben. Und deshalb bin ich sehr froh, dass er da ist.
Lernst du auch was von ihm?
Natürlich.
Was zum Beispiel?
Also zunächst lernen wir natürlich viel aus Gesprächen, aber auf der einen Seite, wie er moderiert, auf der anderen Seite, wie er denkt. Wir machen ja einen gedanklichen Austausch. Ich sehe ja auch, wie er schreibt. Wir färben ja auch voneinander ab.
Ja.
Das ist etwas, was mich am Anfang mal beschäftigt hat, vor einigen Jahren, wenn irgendjemand von jemand angeblich geklaut hat.
Plagiatvorwürfe.
Ja. Und es gibt aber Plagiatvorwürfe oder ein Klau, den ich gar nicht so als Diebstahl wahrnehme. Und zwar ist der sprachmelodischer Herkunft. Das heißt, wenn du jemand oft gehört hast, den gut findest, die Art und Weise magst, wie das ausgedrückt wird. Theresa Hahn ist so ein wunderbares Beispiel. Da hat ganz viel abgefärbt. Es gibt ganz viele, die Theresa Hahn-artige Sprachmelodien in ihren jungen Frauen, die in ihren Texten ähnliche Sprachmelodien verwenden. Und das ist eigentlich nicht nachmachen. Für mich ist das wirklich ein Abfärben, ein Reindenken. Man denkt in dieser Sprachmelodie, man spricht sie dann irgendwann. Und da haben wir, glaube ich, viel voneinander gelernt.
Hattest du solche Vorbilder, die damals am Anfang auf dich abgefärbt haben?
Nein, gar nicht.
Gar nicht? Du bist quasi aus dir selbst, hast du dich selbst erschaffen.
Ich habe nie einen Slam-Workshop mitgemacht.
Okay.
Und ich wollte das auch nicht.
Wieso?
Weil ich nicht von irgendjemand geprägt werden will.
Also hast du Angst davor, dass du dann nicht individuell bist?
Nö, gar nicht. Ich will das nicht. Ich hab ein Buch gelesen von Dieter Nuhr. In dem Moment, wo ich zum ersten Mal auf der Slam-Bühne stand.
Okay.
Und als ich abends heimkomme, habe ich das Lesezeichen rausgemacht und habe das Buch in den Schrank gelegt. Ich habe nicht weitergelesen. Weil ich weder von der Art und Weise des Humors noch von der Pointierung noch von sonst irgendetwas. Ich wusste, ich werde jetzt versuchen, Slam-Texte zu schreiben. Und dann habe ich jahrelang nichts Ähnliches mehr gelesen. Also ich wollte das aus meinen Gedanken heraus machen, aus meiner Art, Dinge auszudrücken.
Auf eine witzige Art und Weise.
Immer schon mit Humor, weil ich ja so denke. Ich denke so wirklich. Also das.
So wie du auf der Bühne deine Texte machst, so denkst
Genau.
du. Okay.
Also der Moment, als ich den Jungen gesehen habe, der zu seinem Papa gesagt hat, ich will, dass die Mama jetzt kommt, da wäre ich gerne hingegangen und hätte zu ihm gesagt, Junge, dein Papa lügt, die Mama kommt da nicht mehr raus. Das wäre mir ein, natürlich wäre das grausam gewesen, deshalb habe ich es halt nicht gemacht.
Ja.
Aber der Gedanke war da.
Also es ist quasi das, was du auf der Bühne machst, so eine Art von Traum ausleben.
Das ist eine Mischung aus realen Erlebnissen, aus Dingen, die ich beinahe gemacht hätte, aber auch Dinge, die wirklich passiert sind. Das
Und
gehört schon
wie sehr ist
alles.
da die Mischung? Also kann man sagen, dass deine Texte zu 80% wirklich erlebt sind oder zu 80% erträumt?
Sind zu 100% erdacht. Und
Okay.
welcher Teil davon wirklich Realität ist, das will ich auch gar nicht. Ich will gar nicht, dass das gewusst wird. Ich will, dass die Menschen den Text so nehmen, wie er eben kredenzt wurde, und draus machen, wozu sie in der Lage sind.
Ist der Stefan Unser, der auf der Bühne steht, eine Kunstfigur?
Ich glaube sprachlich ja. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Also ich hab die Vermutung, dass wir alle früher oder später, bis auf wenige Ausnahmen, dass wir früher oder später unsere eigene Bühnensprache, unsere Sprachmelodie und unseren Plot entwickeln, mit dem wir uns auf der Bühne sicher fühlen. Das ist bei dem einen 95% Wahrheit und bei dem anderen 95% Lüge. Also ich will es auch manchmal gar nicht wissen, was alles stimmt und was alles nicht stimmt.
Bei dir selbst oder bei anderen?
Auch bei anderen will ich das nicht
Okay.
unbedingt wissen.
Ja.
Wichtig ist, dass es funktioniert, dass es Teil vom Ganzen ist und dass sich jeder gut dabei fühlt.
Also bist du gar nicht so daran interessiert, wie der Mensch im Hintergrund ist, sondern nur das, was auf der Bühne passiert.
Der Mensch im Hintergrund, der interessiert mich als Veranstalter sehr, weil ich sag, eine Veranstaltung wird nur dann gut, wenn sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer wohlfühlen. So, wenn dir das als Veranstalter nicht gelingt, dieses Wohlfühlen auf einer bestimmten Mindesthöhe, das heißt nicht, dass das für jeden der tollste Abend des Jahres sein muss, sondern das heißt einfach, dass für jeden, der hier war, mindestens ein guter Abend gewesen sein muss. Und das beginnt schon im Vorfeld. Und es gibt Leute, da kannst du gucken, wie das geht. Also Hans ist ja nicht umsonst zum besten Host der deutschsprachigen Slam-Szene mit dem Award gekürt worden, sondern es gibt viele Teilnehmerinnen, viele Veranstalter, wo man dann sieht, wie die ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer behandeln oder wie die denen entgegentreten oder wie die auch problematische Situationen lösen. So. Und da kann man davon lernen und sich Gedanken drüber machen. Und das ist halt für mich wichtig.
Du bist allgemein ein sehr bedachter Mensch, also du machst dir sehr viele Gedanken darüber, was du machst.
Ich bin ein Mensch, der für die Dinge, die er tut, selbst verantwortlich ist. Immer. Immer. Alles, was ich sage, alles, was ich mache, das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Es gibt ja Leute, die können dir sagen, wer schuld ist, warum sie jetzt so sind oder warum sie das tun.
Ja.
Bei mir ist niemand schuld, ich bin das selber.
Passiert es dann auch, dass du manchmal zu viel Verantwortung dir selbst auferlegst?
Dann regle ich das mit mir. Ich bin ein sehr guter Gesprächspartner.
Im Eigengespräch,
Ja,
im
natürlich.
Selbstgespräch. Okay,
Ich mag aber das alleine arbeiten beim Organisieren.
ja.
Ich mag das sehr.
Ja. Ich bin genauso, also ich arbeite sehr gern mit mir allein und es gibt ein sehr schönes Zitat von President, ein Rapper, der sagt: So viel, wie du selbst machen kannst, mach das allein. Verlass dich so wenig wie möglich auf andere. Aber auf der anderen Seite, wenn du wirklich etwas Großes oder wenn du dauerhaft in einem Bereich tätig sein willst, da brauchst du auch Menschen, die mit dir zusammenarbeiten können.
Natürlich. Aber trotzdem ist es so, ich bin jemand, der wirklich sehr gerne viele Dinge allein macht. Und auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass ein Mensch alles für sich macht, alles für sich allein. Also jeder Mensch tut, was er tut, einzig und allein für sich. Das ist meine tiefe Überzeugung. Das heißt, wenn ich einer Frau am Bahnhof, einer alten Frau, den Koffer runtertrage, weil der Koffer doppelt so groß ist wie sie selbst, dann mache ich das nicht für diese Frau, sondern weil ich die Situation erkannt habe, weil ich es richtig finde, dass ich das mache jetzt, weil es sich für mich gut und richtig anfühlt oder weil ich mich schämen würde, wenn ich es nicht tun würde, weil die hinten dran denken, was ist das für ein Arsch? So, könnte der Frau jetzt den Koffer runtertragen, warum tut das nicht? Also es gibt so tausend Gründe, warum man das tun könnte oder warum ich es tun würde oder warum ich das mache. Aber niemals ist der Grund, dass ich das für diese Frau tue.
Du machst es für dich.
Ich mache es für mich, weil ich das richtig finde. Und aus den Gründen veranstalte ich auch. Also ich mache das, weil ich das für richtig finde und weil ich der Meinung bin, grundsätzlich kann nahezu jeder Mensch alles, solange bis er sich in der Welt bewiesen hat, dass er doch zu blöd dazu ist. Und deshalb darf auch jeder mal einen Poetry Slam veranstalten oder jeder mal auf die Slam-Bühne gehen oder jeder mal bei 180 in der Nase bohren. Solange es niemand gefährdet, darf man das gerne tun. Und wenn man merkt, dass man etwas kann oder dass es gelungen ist, guckt man halt, vielleicht macht man es zweimal oder dreimal oder macht es irgendwann so gut, dass andere sagen, Alter, das ist schön, dass du das machst.
Welche Dinge sind dir in deinem Leben gelungen?
Ach, sehr viel.
Worauf bist du besonders stolz?
Stolz auf nichts.
Zufrieden?
Zufrieden schon immer. Ich kann Situationen sehr gut verwenden für mein Weiterleben. Und ich bin ein sehr zufriedener Mensch seit über 30 Jahren. Das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich war mal ein Bier trinken mit einem Kumpel und der Frank hat mir erzählt, was er verdient. Und dann habe ich gemerkt, der verdient das Dreifache von mir netto. So. Und der zweite Gedanke war, wenn mein Geld alle ist, hat mein Kumpel mein Geld noch zweimal. Das ist super viel. Und ich habe so ein, zwei Wochen gebraucht, um das zu realisieren und vor allem zu begreifen, dass ich bis zu diesem Tag immer genug hatte und immer sehr zufrieden war. Und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich für den Rest meines Lebens auch immer genug haben werde, sehr groß ist. Und deshalb habe ich in der Zeit für mich materiell und finanziell den Begriff genug definiert, für mich selbst. Ich habe schon immer genug. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal nicht genug hatte. Und damit hängt auch Zufriedenheit zusammen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon immer mehr Beachtung und mehr Dinge gekriegt, Rückmeldungen, positive Rückmeldungen zu meiner Person, als ich gebraucht hätte. Es gibt ja Leute, die jammern ja, dass ihnen Unrecht getan wird oder dass sie nicht gerecht behandelt werden oder was auch immer. Und das hat es halt bei mir, soweit ich denken kann, so gut wie nie gegeben. Also egal, ob das im beruflichen Umfeld ist oder sonst wo. Und das ist halt ein Riesenglück. Vielleicht kann man es auch beeinflussen, aber für mich ist es einfach ein Riesenglück. Ich habe schon immer mehr, als ich brauche. Sowohl menschlich als auch finanziell. Es gibt ein paar Dinge, die sind halt super gut gelaufen. Ich habe meine Frau, mit der ich seit fast 25 Jahren verheiratet bin, im Januar 1985 kennengelernt. Und es gibt halt einfach Dinge, die sind, wie sie sind. Das kannst du nicht planen. Oder ich wusste mit 15 an dem Tag, an dem mir mein Vater eine Ausbildungsstelle besorgt hat, dass ich die nicht haben will.
Was war das für eine Stelle?
In seinem Betrieb bei einem Energieversorger. Und er hatte gesagt, es ist klar, ich kann da anfangen. Und in der Sekunde wusste ich, nein. Also mir wurde bewusst, dass ich diese Idee, dass jetzt für alles, was jetzt schief läuft, er mit Schuld trägt. Also wenn die Ausbildungsstelle nichts ist oder wenn da irgendwas ist, was mir nicht gefällt. Ich wollte diese Entscheidung selbst gefällt haben.
Und du hattest ja kein Vertrauen in deinen Vater, dass er auch wüsste, was gut für dich ist.
Doch.
Doch.
Der wusste das und der war davon überzeugt, aber auch sehr enttäuscht, dass ich gesagt habe, nein. Mhm. Weil ich hatte ja noch zwei, drei andere Möglichkeiten. Und ich habe mich für das entschieden, was mich am meisten fasziniert hat. Mhm. Und ich wollte, mein Plan war, nicht zu studieren oder so, sondern einfach zwei Ausbildungen zu machen und dann zu gucken, wo es weitergeht. Ich war fest davon überzeugt, dass ein Mensch mindestens zwei komplette Ausbildungsberufe können müsste. Also das war meine Idee von Start in die Berufswelt.
Und was würde dann passieren, wenn man zwei Berufe kann?
Dann würdest du wahrscheinlich noch einen dritten machen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, etwas zu tun, etwas zu lernen und es dann 40 Jahre zu machen. Mhm. Das war für mich nicht vorstellbar. Und dann hat mich der erste Beruf, der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gar nicht mehr weg wollte. Und der zweite ist dann von allein gekommen, die IT. Mhm. Und seither habe ich Veränderung genug. Ich bettle nicht mehr drum.
Also du vertraust schon auf dein Schicksal und wenn du wirklich gut zu dir selbst und zu deiner Umwelt bist, dass dann auch gute Dinge zu dir zurückkommen.
Ja, das ist eine Grundidee. Dass alles, was du an für andere positiven Dinge frei lässt, ein freundlicher Gruß, eine Hilfestellung, was auch immer, das wird irgendwie zu dir zurückkommen. Und der Satz, den habe ich auch in einem Text verbaut, aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das hat mein Vater sehr oft gesagt. Oh. Und so ist es auch im Positiven. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der viele positive Dinge widerspiegelt oder weitergibt, dann wirst du als der Mensch behandelt. Und wenn du halt in die Stube reinkommst und erstmal ein paar Flüge von dir gibst und sagst, wer alles scheiße ist, dann bist du halt der das Zimmer reinkommt und negative Dinge von sich gibt. Und so wirst du behandelt. Und das ist okay. Und das bin ich aber nicht. Ich bin der Freude am Leben hat.
War das schon immer so oder musst du so dran arbeiten, dass du diese Einstellung bekommst?
Nö, das war schon immer so.
Also von Natur aus bist du ein positiver Mensch.
Mir war nur immer wichtig, dass ich kein fremdbestimmter Mensch bin. Also ich habe zu meinem Papa mal gesagt, als ich 12 oder 13 Jahre alt war und er wollte etwas von mir, habe ich zu ihm gesagt, wo ein Wille ist, da ist auch ein Unwille. Bin davongelaufen. Ich bin mir der Bedeutung dieses Satzes erst Jahre später bewusst geworden, was ich damit eigentlich wollte. Mhm. Und es ist einfach so, ich will nicht machen, was du sagst, nur weil du sagst. So, ich will nicht gehorchen. Ich will nicht fremdbestimmt sein. Für mich wäre das größte Experiment gewesen, in einem Umfeld wie im Dritten Reich oder in der DDR aufzuwachsen. Ich glaube, da wäre ich eingegangen.
Also, oder draufgegangen.
Oder draufgegangen, genau. Also der Widerstand, der denkt sich bei mir von allein. Ich bin jemand, der wirklich ab und zu resoniert. Ich habe auch gelegentlich Probleme mit sehr klugen Menschen, die alles richtig wissen und alles richtig meinen, die sind mir zu klug, als dass ich mit ihnen noch reden könnte. Weil mit denen kannst du ja nicht mehr diskutieren. Also die können auch mit dir nicht mehr diskutieren. Die
ja, auf der anderen Seite lässt sie auch mit dir nicht diskutieren.
Das ja, ist dann, die können dich ja nur noch belehren. Ja. Und dann würde ich mich noch kurz belehren lassen, mich bedanken und gehen. Aber das ist jetzt kein geistreiches Gespräch und auch kein geistreicher Gesprächspartner. Es ist nur jemand, der sehr klug ist und alles weiß.
Aber wisst ihr, wenn du, machst du dir dann später noch Gedanken darüber, also ob das richtig war, was er gesagt hat, was du gesagt hast? Arbeitet es weiterhin?
Natürlich. Ja. Da gibt's ganz viele Dinge, wo ich im Nachhinein jemand auch noch ein Stückchen Recht gebe. Dieses Gendern ist im Moment so eine Sache. Das wird ja wunderbar diskutiert an manchen Stellen, aber nicht überall. Wo es nur gewusst wird, wie es richtig ist, kannst du nicht diskutieren. Also heute war im Deutschlandfunk eine wunderbare Diskussion darüber und so ein Meinungsaustausch oder die Zuschauer wurden gefragt, ob sie und die Zuschauerinnen, ob sie als Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie angesprochen werden wollen. Super Idee, ich liebe sowas. Und ich akzeptiere jede Meinung dazu, weil es wird kein Mensch sterben. Also es wird nichts passieren. Es wird nichts Gravierendes passieren, nur weil jemand nicht richtig gegendert hat. Deshalb kann ich dieser Debatte zwar sehr viel abgewinnen, aber nicht die Lebenstodnähe. Da kann man mal drüber reden und kann sich überlegen, ob wir das in einem Jahr schaffen, dahin zu kommen, dass alle zufrieden sind, oder in 40 Jahren, oder ob es gar nicht klappen kann. Aber das weiß man ja noch nicht. Aber man sollte die Dinge nicht zu ernst nehmen.
Grundsätzlich, oder gibt es Dinge, die man ernst nehmen sollte?
Ich nehme grundsätzlich mal alle Menschen ernst. Ich rede, wenn ich bei uns mit unserem Haustechniker rede, mit der gleichen Aufmerksamkeit und mit der gleichen Ernsthaftigkeit, als wäre der leitende Direktor vor mir. Also es gibt Dinge, die nehme ich grundsätzlich ernst. Also wenn jemand, aber wenn jemand seine Ideologie durchsetzen will, egal ob die religiös ist oder eher ideeller Natur, dann nehme ich das nicht immer ernst.
Und da ist auch gar nicht wichtig, was hinter dieser Ideologie steckt, wieso er das macht.
Nee, da steckt immer was dahinter. Manchmal interessiert es mich halt nicht.
Okay.
Manche machen das ja, weil sie bedeuten wollen oder weil sie halt im Leben kein anderes Thema haben. Mhm. Aber es ist nicht alles gleich wichtig. Also nur weil ich etwas nicht mache oder etwas nicht als meinen Kampf empfinde, heißt es nicht, dass ich das nicht wichtig finde, aber es ist halt für mich nicht wichtig. Mhm. Also ich kann nicht an 40 Fronten, 40 Ideologen die gleiche Zustimmung geben, wenn ich selbst noch ein Leben habe und Poetry Slams veranstalten will. Mhm. Das ist halt, jeder hat seine Themen im Leben.
Also du setzt Prioritäten?
Für mich, ja. Natürlich.
Also du willst auch nicht auf allen Hochzeiten.
Das will ich nicht, das ist nicht mein Anspruch.
Okay.
Ja. Ich will abends zufrieden ins Bett liegen, das ist eine schöne Sache.
Ja.
Aber speziell diese Frauenrechtsgeschichte, das ist super wichtig. Mhm. Super, aber wenn ich zu jemandem sage, ich arbeite in einer öffentlichen Bibliothek, bei uns sind 80% aller Führungspositionen, auch aller Direktoren, sind mit Frauen besetzt. Mhm. Seit über 20 Jahren arbeite ich da. Mhm. Und alle wichtigen Stellen, alle Führungskräfte sind zu 80% mit Frauen besetzt. Ich bin mit der Benachteiligung der Frau an meinem Arbeitsplatz nie konfrontiert. Das gibt es bei mir nicht. Es gibt auch keine Ungleichbezahlung. Es gibt nicht, die Frau verdient weniger als der Mann, sondern alle verdienen gleich. Das ist im öffentlichen Dienst so umgesetzt. Wenn du diese Position hast als leitende Direktorin und du hast diese Gehaltsgruppe, hast du das gleiche Gehalt, als wärst du ein Mann. Oder umgekehrt, als wärst du eine Frau, wenn du ein Mann bist. Das heißt, ich werde damit rund um die Uhr null konfrontiert. Natürlich kann jetzt jemand sauer sein, wenn ich ihm nicht an jeder Stelle recht gebe, aber das Thema ist nicht mein Hauptthema im Leben. Ich bin 55 Jahre alt, habe tendenziell noch eine Lebenserwartung von 15 oder 20 Jahren und wenn dann natürlich eine 21-Jährige sauer ist, dass ich ihren Kampf nicht mitkämpfe, der ihr so wichtig ist, dann muss die halt verstehen, dass mir auch was im Leben egal ist, weil so viel Zeit habe ich nicht, mich um jedes Ding zu kümmern, das jetzt wichtig ist. Also mir darf ja auch was wichtig sein.
Es ist dir dann nicht grundsätzlich egal, aber egal, weil du andere Prioritäten hast.
Ja.
Okay.
Ich widerspreche auch niemandem. Das heißt, ich werde jetzt nicht sagen, das ist falsch. Mhm. Das ist super wichtig. Frauenrechte sind super wichtig. Auch diese Frage, warum wir in der Slam-Szene so wenig Frauen auf der Bühne haben im Verhältnis zu den Männern. Super wichtig. Mhm. Aber es ist jetzt nichts, was mich jede Woche 48 Stunden beschäftigen wird. Und ich will da auch nicht jede Woche 3 Stunden mit jemand drüber diskutieren. Ich mache mir da meine Gedanken drüber, überlege mir, wie ich das ändern kann oder ob ich was ändern kann und abwarten, ob die Änderung irgendwas bewirkt. Mhm. Indem ich zum Beispiel Männer tendenziell eher nicht frage, ob es ihnen was ausmacht, mit einer zweiten Person im Gästezimmer zu übernachten, obwohl da 6 Schlafplätze drin sind, aber eine Frau grundsätzlich frage. Das ist aber auch nichts, worüber ich diskutieren würde. Also das mache ich halt.
Fertig. Das ist Anstand.
Das ist, weil ich es als richtig empfinde.
Ja.
So, und dann frage ich die und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass ich bei Jungs nur selten frage.
Mhm.
Und bei Frauen halt immer. So, und ich finde das gut und richtig. Und es braucht mir auch niemand erklären, warum man das jetzt machen sollte oder nicht machen sollte. Ich halte es für richtig und dann ist okay. Aber es gibt auch viele Dinge, die im Mutmaßbereich liegen, wo die Leute nur mutmaßen, dass das und das eventuell die und die Ursache sein könnte.
Mhm.
Und das geht mir dann zu weit. Ich mache 30 Veranstaltungen im Jahr, mache die meisten davon ehrenamtlich. Das heißt, ich bekomme keinen Cent dafür und mache das bewusst so, um entscheidungsfrei zu sein. Gegenüber Veranstaltern, gegenüber allen. Das ist ein Riesenluxus, weil ich halt voll berufstätig bin. Und den Luxus gönne ich mir. Aber dafür werde ich mich dann nicht in Diskussionen verwickeln und mit Dingen abgeben, wo ich sage, ja, das dazu habe ich jetzt nicht auch noch Zeit.
Ich glaube, das ist allgemein so der Geist unserer Zeit, dass viele, möglichst viele versuchen, möglichst viel machen zu wollen oder Möglichkeiten offen zu haben und sich darin verrennen, dass sie einfach gar nicht wissen, was sie machen wollen und wie du das sagst, dass man sich dann auf eins konzentriert oder auf die Dinge, die einem wichtig sind?
Ich hab das Glück gehabt, in meiner Jugend keine Auswahl zu haben. Ich hatte keine Auswahl. Das heißt, wir hatten ein Buch, da stand drin, welche Berufe es gibt.
Mhm.
Es gab kein Internet. Du hattest irgendwie den Fokus auf ein paar Berufe und hast dir einen ausgeguckt und überlegt, ob das was wäre. So, heute hast du 2.500 Möglichkeiten, die kannst du in 4 Wochen online durchackern. Die Frage ist, wenn du den für dich falschen Beruf ergreifst, hätte ich noch 3 andere Möglichkeiten gehabt und du noch 2.000, würde ich das glücklicher machen im Unglück. Also ich kann das wirklich sehr gut. Ich kann das, was ich mache, mit ganzem Herz und mit ganzem Einsatz tun.
Mhm.
Das konnte ich schon immer. Egal, ob ich mir ein Holzboot schnitze oder eine Dampfmaschine aus einer Bärenmarkedose mache oder ob ich in einen Beruf eingestiegen bin. Ich lasse mich auf das ein.
Mhm.
Und ich habe schon Arbeiten gemacht. Ich bin auch schon 6 Jahre oder 5 Jahre lang Heizöl gefahren und Diesel auf dem LKW mit Doppelachsanhänger, dann habe ich halt das gern gemacht. Also ich tue die Dinge mit ganzem Herzen und das hat sich als gute Methode herausgestellt.
Und für die Zukunft, was denkst du, was die Zukunft dir noch bringen könnte, idealerweise? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Wünschen.
Wir reden nicht von wollen, wünschen.
Ja. Also ich gehe davon aus, dass in dem, was ich beim Poetry Slam mache, auf der Bühne oder als Veranstalter, dass da noch irgendetwas kommt. Sonst würde ich das nicht tun.
Mhm.
Also das Jetzige erfüllt mich schon irgendwie und ich habe viel Freude dran.
Mhm.
Aber ich schließe nicht aus, dass da noch irgendwas kommt, Erlebnisse. Aber die kommen ja jeden Tag. Das heißt, du lernst ja immer wieder unfassbar interessante und tolle Menschen kennen.
Mhm.
Und ich wünsche mir nichts. Von mir aus kann es einfach so weitergehen. Also in allen Bereichen.
Das war auch am Anfang die Frage, wo willst du hin? Und du hast gesagt, du willst einfach,
ja.
du willst nirgendwo hin. Du willst, dass es genauso weitergeht.
Ich lebe mit dem, was ich habe und wie ich es habe.
Ja.
Das heißt nicht, dass ich Dinge nicht verändere. Alles muss ich verändern, immer.
Mhm.
Also der Poetry Slam hat in vielen Bereichen den Luxus, sich nicht so schnell verändern zu müssen, weil das Veranstaltungsformat halt so klasse funktioniert.
Mhm.
Aber trotzdem muss sich alles verändern. Sprache muss sich verändern, die Menschen verändern sich.
Mhm. Und du veränderst dich auch.
Natürlich,
ja.
Und man merkt es manchmal nicht mehr.
Gut, dann wollen wir langsam zum Abschluss kommen, weil es wird langsam laut hier, der Slam geht bald los. Hast du irgendwas, was du den Leuten noch sagen willst, etwas, das du mitteilen willst zum Schluss?
Puh, ein großes Wort. Mein Schlusswort, das nicht von mir stammt. Es stammt von Per Augustinski aus einer bescheuerten Fernsehsendung in den 80ern. Und der hat am Ende immer gesagt, Leute, denkt immer dran, das Leben kann so schön sein. Muss aber nicht.
Das ist ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch, das hat Spaß gemacht. Das war die 4. Folge von Atem trifft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.